Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Wochenende nach China für 3 Tage. Da trifft er dann unter anderem den chinesischen Präsidenten Xi. Aber vor allem geht es bei dem Besuch um die Wirtschaftsbeziehungen. Und darum ein großes Thema, De-Risking. Deutschland will nämlich unabhängiger von China werden. Aber kann das auch gelingen? Darüber habe ich mit Florian Müller gesprochen. Er ist SZ-Wirtschaftsexperte in Peking. Und er sagt:
Also wenn ich mir die Äußerungen so mancher deutscher Politiker angucke, dann frage ich mich wirklich, ob es denn überhaupt eine Strategie gibt.
Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Bevor wir auf die Reise von Olaf Scholz nach China blicken, erst noch ein kurzer Rückblick auf eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist. Anfang März 2022. Russland hatte da gerade die Ukraine überfallen. Und Deutschland hat gemerkt, dass es ein Riesenproblem hat. Die Situation hat Wirtschaftsminister Robert Habeck damals so beschrieben.
Wir wissen, und das müssen wir zugeben, dass wir in den letzten 20 Jahren uns in eine immer größere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus Russland hineinmanövriert haben. Das ist kein guter Zustand.
Stichwort Gas- und Energiekrise. Also die Unsicherheit, ob Deutschland überhaupt genügend Gas für Heizung, Warmwasser und die Industrie geliefert bekommt. Und das alles, weil Deutschland aufgeschmissen war, als von Russland kein Gas mehr kam. Und unter diesem Eindruck ist dann Politik und Wirtschaft aufgefallen, wenn China als Wirtschaftspartner wegfallen würde, hätte das ebenfalls extreme Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Idee deswegen: De-Risking. Das bedeutet weniger Abhängigkeit von China. Um eben genau das wirtschaftliche Risiko zu minimieren, sollte es doch mal zu einer Krise mit dem Land kommen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das bei seinem ersten Besuch in China im November 2022 auf der damaligen Pressekonferenz dann so ausgedrückt.
Wir unterstützen es, wenn deutsche und europäische Unternehmen ihre Lieferketten breiter absichern und ihre Rohstoffversorgung diversifizieren.
De-Risking. Das hat die Bundesregierung also schon relativ lange vor. Aber wie erfolgreich ist diese Strategie bisher? Darüber habe ich mit Florian Müller gesprochen. Er ist SZ-Wirtschaftskorrespondent in China. Florian, wie abhängig ist denn Deutschland von China?
Also Wirtschaftswissenschaftler gucken sich da 4 Dimensionen an. Da geht es einmal um Handel und dann um Investitionen. Schauen wir uns mal zuerst den Handel an. Die deutschen Importe aus China steigen weiter. Das bedeutet, Deutschland wird im Grunde immer abhängiger von China. Umgekehrt, die deutschen Exporte nach China sinken. Das heißt, quasi ganz auf der Oberfläche gesprochen, wird China immer weniger abhängig von Deutschland. Und dann bei den Investitionen ist es tatsächlich so, dass die deutschen Investitionen nach China weiter steigen, während die Investitionen aus China nach Deutschland deutlich gefallen sind. Das bedeutet quasi, dass Deutschland oder die deutschen Firmen weiter abhängiger werden vom chinesischen Markt. Aber umgekehrt, China eben quasi, wenn es um Investitionen geht, also chinesische Firmen, die in Europa oder in Deutschland produzieren möchten, da ist mittlerweile einfach deutlich weniger Abhängigkeit da.
Dann nehmen wir uns mal einen Wirtschaftszweig raus, die Autoindustrie, traditionell ja ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaft. Wie abhängig sind denn die deutschen Autohersteller davon, dass sie ihre Autos nach China verkaufen können?
Grundsätzlich ist es so, dass die deutsche Autoindustrie extrem abhängig ist von China. Volkswagen zum Beispiel verkauft 4 von 10 Autos dort. Und bei den Luxusherstellern BMW und Mercedes ist es ungefähr jedes dritte. Allerdings ist es da tatsächlich so, dass die meisten davon mittlerweile in China vor Ort produziert werden. Und das soll auch weiter noch verschärft werden. Das heißt dann zum Beispiel bei Volkswagen in China für China. Also man will quasi im chinesischen Markt drinbleiben. Aber man möchte die Risiken reduzieren, die zum Beispiel durch einen Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen kommen könnten. Und deswegen versucht man quasi so chinesisch wie möglich zu werden. Also möglichst viele chinesische Komponenten einzukaufen, die Entwicklung nach China zu verlagern und sich so ein bisschen abzukoppeln vom Rest der Welt.
Schauen wir mal auf die chinesischen Exporte. China ist ja der mit Abstand größte Exporteur von sogenannten seltenen Erden, die man ja quasi für alles braucht, was mit einem Akku läuft. Also E-Autos, Stichwort Energiewende etc. Nur mal eine Statistik noch reingeworfen. 2/3 der nach Deutschland eingeführten seltenen Erden kommen aus China. Kann denn die Energiewende, nicht nur, aber auch bei der Autoindustrie, kann denn diese Energiewende ohne China überhaupt gelingen?
Also aktuell kann man das mit einem einfachen Nein beantworten. Deutschland ist, was die Energiewende angeht, extrem abhängig von China. Also es geht ja nicht nur um die seltenen Erden und die Akkus, es geht da auch um Solarplatten, es geht genauso um Windkraftwerke. Und es ist einfach extrem schwierig, die chinesischen Anbieter da zu ersetzen, weil die momentan extreme Größen- und auch Kostenvorteile haben. Und in Europa gibt es ja ganz viele von diesen Industrien gar nicht mehr. Deswegen überlegen sich in Brüssel bei der EU-Kommission, wo ja die Zuständigkeit ist für den europäischen Binnenmarkt, da überlegen sich die Beamten gerade schon sehr stark, wie sie quasi unabhängiger werden können von China. Aber es ist eben so schwierig, dadurch, dass man gleichzeitig den Zielkonflikt hat, dass man ja möglichst schnell und günstig auch die Energiewende vorantreiben möchte. Und der einzige Weg raus, den ich da zum Beispiel sehe, ist, dass man dafür sorgt, dass chinesische Hersteller deutlich stärker in Europa produzieren, mehr in Europa investieren, in Produktionsanlagen dort und quasi so die Industrie wieder aufgebaut wird in Europa und dadurch quasi diese extreme Importabhängigkeit von chinesischen Produkten eben sinkt.
Also extrem abhängig, das habe ich jetzt schon ein paar Mal in unserem Gespräch gehört. Dann klingt es ja schon so, als sei die Idee eines De-Risking grundsätzlich mal eine gute. Auch wenn man ja die Folgen der Abhängigkeit von russischem Gas im Hinterkopf hat. Wie äußert sich denn China zu diesem Vorhaben, dass sich jetzt Deutschland, dass sich Europa ja dieser Strategie des De-Risking verschrieben hat?
Also in ihren Äußerungen ist die chinesische Seite meistens relativ negativ. Was schon ein bisschen ironisch ist, weil man durchaus sagen kann, dass die Chinesen das De-Risking eigentlich erfunden haben. Aber es ist erklärt die chinesische Staatspolitik, dass sie sich vom Rest der Welt de-risken wollen. Aber der Rest der Welt soll deutlich abhängiger werden von China. Und dadurch die politische und wirtschaftliche Macht von China weiter steigen. Deswegen finden die das natürlich schlecht, wenn der Rest von der Welt sich von China versucht abzukoppeln.
Und mal den Perspektivwechsel, wie abhängig ist denn die chinesische Wirtschaft von Deutschland, von Europa?
Ich glaube, die chinesische Wirtschaft ist momentan deutlich abhängiger von Europa als noch zum Beispiel vor 2-3 Jahren. Und zwar liegt es daran, dass in China selber die Wirtschaft momentan nicht so gut läuft. Es gibt eine Nachfragekrise, es gibt eine Krise im Immobiliensektor. Und gleichzeitig gibt es extreme Überkapazitäten in ganz vielen Sektoren, seien es jetzt Solarplatten, seien es Elektroautos. Und für die braucht man Märkte außerhalb von China. Deswegen hat die chinesische Regierung momentan ein sehr starkes Interesse daran, dass es keine Handelsbarrieren gibt und dass der Handel nach Europa sogar noch deutlich stärker ausgebaut werden kann. Aber genau da ist eben die Gefahr von zukünftigen Handelskriegen, weil die EU-Kommission in Brüssel jetzt gerade eben versucht, um die heimische Industrie zu schützen, zum Beispiel Strafzölle auf Elektroautos einzuführen.
Als Fazit, letzte Frage: Wie erfolgreich würdest du denn die De-Risking-Strategie der Bundesregierung bisher in deinen Augen bewerten?
Also wenn ich mir die Äußerungen so mancher deutscher Politiker angucke, dann frage ich mich wirklich, ob es denn überhaupt eine Strategie gibt. Weil auf der einen Seite heißt es natürlich schon immer, wir wollen die Risiken reduzieren. Aber dann, wenn es um das Wie geht, dann fängt plötzlich die Debatte an. Also ich sage dann nur zum Beispiel das Verfahren gegen Huawei, wenn es um den 5G-Netzausbau geht, wo eigentlich ein Konsens da ist, dass man nicht mehr möchte, dass ein chinesischer Hersteller in der deutschen Kerninfrastruktur stark vertreten ist. Aber gleichzeitig kommt die Entscheidung einfach nicht. Und ich glaube, was extrem wichtig wäre, nicht nur für die deutschen Unternehmen, sondern auch insgesamt für Europa und auch für zum Beispiel chinesische Unternehmen, die sich gerade überlegen, ob sie nach Deutschland kommen möchten, das wären klare Rahmenbedingungen, dass die deutsche Regierung mit einer Stimme spricht, und dass sie klipp und klar sagt, in den Bereichen möchten wir mehr Zusammenarbeit und in den Bereichen ist es jetzt vorbei mit der Zusammenarbeit. Allerdings bin ich relativ skeptisch, wie bald es tatsächlich zu so einem Konsens kommen kann.
Florian, vielen Dank für deine Einschätzungen. Auf den Tag genau 5 Jahre ist es jetzt her, dass der WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Großbritannien festgenommen wurde. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Die USA fordert schon seit Jahren seine Auslieferung. Sie will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Mögliche Strafe: 175 Jahre Haft. Assange hatte mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Amnesty International fordert seine Freilassung und warnt vor einer Auslieferung in die USA. Die wäre ein katastrophaler Präzedenzfall für die Medienfreiheit, so Amnesty. Aber jetzt gibt es einen Funken Hoffnung für Assange. US-Präsident Joe Biden hat nämlich durchblicken lassen, dass die USA, Zitat, erwägen, Assange in sein Heimatland Australien zurückzulassen. 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter arbeiten bei der Lufthansa. Und für die gilt ab jetzt ein neuer Tarifvertrag. Damit sind weitere Streiks des Kabinenpersonals wie im Mai erstmal nicht zu erwarten. Die Einigung: Es gibt eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Und in den kommenden 3 Jahren wird das Gehalt 3-mal erhöht. Insgesamt um 17,4%. Jetzt müssen die UFO-Gewerkschaftsmitglieder dem nur noch zustimmen. Deren Verhandler haben sich aber schon, Zitat, sehr zufrieden gezeigt. Eine Frage wird seit mehr als 2 Jahren diskutiert. Sollte Deutschland die Ukraine mehr unterstützen mit Waffen? Und genau zu dieser Frage können Sie jetzt ein langes Doppelinterview in der SZ lesen. Zwischen Gesine Schwan, Grand Dame der SPD, die den Kurs von Olaf Scholz gut findet. Und Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel, der Scholz für seine Ukraine-Politik kritisiert. Es ist ein harter Streit zwischen zwei Freunden geworden. Nachzulesen unter dem Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Aileen Sanchak. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.